D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und hier ist eine Stunde Film am Dienstagabend. Ich begrüße euch recht herzlich. Kinder, tut es gut, wieder zu Hause zu sein. Gestern noch in Cannes, jetzt wieder zurück im D-Radio Wissen Studio. Es ist irgendwie auch schön. Ich meine, Cannes war gut und schön, die Filmfestspiele da, ne? Mittelmeer und so, Korsett. Ich habe ja die letzte Sendung auch von da gemacht. Aber ach, zu Hause zu sein mit der Kollegin Anna Wollner, die auch da ist. Schönen guten Abend.
Ich war ja nie weg.
Du warst ja nie weg im Gegensatz zu mir, das ist richtig. Ich dagegen schon. Heute sprechen wir über Dinge, die auch mit Wegsein zu tun haben, denn du warst weg, um John Carney zu treffen.
In London.
In London. Das ist nicht an der Korsett, aber quasi gleich um die Ecke, nur ein bisschen nördlicher.
Und ich glaube, in London war besseres Wetter als in Cannes.
Ja, zumindest die ersten Tage, gebe ich dir recht. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Hätte John Carney selber gern getroffen. Eigentlich ist er ja Bassist. Ein Bassist, der nebenbei auch Filme dreht. Unter anderem kennt das Song Save Your Life, hat einen neuen Film draußen, über den reden wir, Anna. Dann freue ich mich auf einen Gast, der heute Abend vorbeikommt. Eine Gästin, Lavinia Wilson, kommt vorbei. Wir reden über den aktuellen Film Outside the Box, der jetzt am Donnerstag startet. Da spielt sie zum Beispiel zusammen mit Volker Bruch. Hat mir sehr gut gefallen, der Film. Und wir werfen natürlich auch noch einen Blick in den neuen Film von Jodie Foster. Da sind wir schon fast wieder in Cannes. Da ist er nämlich vorgestellt worden, Money Monster. In den Hauptrollen George Clooney und Julia Roberts. Das sind die Themen heute Abend von Eine Stunde Film innerhalb der nächsten Stunde. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Ja, niemand hat behauptet, ja, dass Gitarren nie anstrengend sind. Das kann schon, wenn man sich da einmal so dran festgeklampft hat an so einer Gitarre, kann das schon mal einen Augenblick dauern. Weight of Love von The Black Keys in Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Once, das war ein Film, den ihr hoffentlich alle gesehen habt, tatsächlich einer der schönsten Liebesfilme des, ich möchte nicht übertreiben und sage vorsichtig, Jahrtausends. Kenne Song Save Your Life, auch ein wahnsinnig toller Film mit Keira Knightley und Mark Ruffalo, sie als Singer-Songwriterin und er als total runtergekommener Produzent, war dann so eine, ja, manche würde sagen, Hipster-Wohlfühl-Romanze mit viel Musik quer durch New York. Und jetzt kommt der neueste Film von John Carney ins Kino und ihr werdet möglicherweise nicht überrascht sein, dass es auch da wieder um, na, möchte jemand raten? Musik geht, genau, dieses Mal um die 80er. Sing Street heißt der Film. Anna Wollner, du hast mir quasi jetzt also die letzten, ich möchte nicht sagen, wie lange in den Ohren gelegen? Wochen? Monate?
Monate.
Monate in den Ohren gelegen, dass du John Carney treffen darfst, was ich nicht konnte, weil ich ja nun mal zur selben Zeit die Füße ins Mittelmeer halten musste.
Meine hingen in der Themse, das war ähnlich schön.
Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen das, was man dahinter an den Füßen dran hat, wenn man sie da wieder rauszieht aus dem Seuchenfluss.
Ja, das ist vor allem, also mir ging es ja gar nicht so sehr um dieses Treffen mit John Carney. Mir ging es ja eigentlich darum, dass ich, seit ich den Film gesehen habe, nichts anderes mehr singe. Oder summe. Denn ich kann nicht singen. Also eigentlich summe ich es eher. Sing Street war mal wieder so ein Film, aus dem ich wirklich rauskam und mir erstmal direkt den Soundtrack besorgen musste. Denn mal ganz ehrlich, wer wird hier nicht schwach?
Man möchte auf jeden Fall sofort mit dem Kopf mitnicken, ne? Dabei ist die Story des Films jetzt vielleicht nicht so ganz neu. Es ist doch eher so die klassische Boy-Meets-Girl-Geschichte,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Es ist allerdings eine Variation davon, denn Boy meets Girl, Girl is unimpressed, Boy starts Band. Und im Film klingt das dann so.
Okay.
Willst du in einem Video mitspielen? Für meine Band.
Du bist in einer Band?
Ja.
Wenn du eine Band hast, sing mir was vor.
Take, take, nein, zu tief. Take on me. Take me on. Weiter weiß ich nicht.
Ich möchte ein kurzes Ouch einfügen.
Ach Quatsch, überhaupt nicht. Läuft doch, würde ich sagen, bei Connor. Der ist 14, lebt in Dublin, musste gerade die Schule wechseln, weil seine Eltern sich das Schulgeld nicht mehr leisten können und gründet dann mal eben so unter der Anleitung seines Bruders, um eben das Mädchen Rafina zu beeindrucken, mit seinen Kumpels eine Band.
Rock'n'Roll bedeutet Risiko. Du riskierst, dich lächerlich zu machen.
Aber ich kann keine Songs schreiben.
Mach die Tür zu und setz dich.
Echt?
Es wird eine verdammt lange Nacht.
Ich muss morgen zur Schule.
Das ist Schule.
Ja, wer kennt das nicht? Die Musik als Schule des Lebens.
Nun kommt John Carney selbst aus Dublin, war früher Musiker, hatte ich eingangs erwähnt, Bassist. Die Musik zieht sich wie ein roter Faden durch seine Filme. Ist das denn hier jetzt irgendwie vielleicht mal seine eigene Geschichte?
Also die Ausgangssituation zumindest.
The starting off point is my own story. Kid leaves a posh school, goes to a rough school in the 80s in Dublin. That's obviously my story. But then, once I started writing the film, I really departed and realized that the film sort of, a film script tells you what it wants to be. I wanted it to have its own and tell me what to make. The big difference is when I cast Ferdia as Connor, that he's so different from me when I was young, that once I cast that kid, the film really went onto a different track.
Ja, also die Ausgangssituation ist seine, der Rest ist Fiktion, aber natürlich kennt er diese Sehnsucht, sich über die Musik ausdrücken zu wollen und natürlich auch die Zeit.
Logisch.
Denn Sing Street ist ja auch so eine kleine Zeitreise zurück in die 80er.
Scary. In one sense you're going back to a time in Dublin of repression and a time where the church still had, you know, too much of a grip on society and on education. A time when you weren't able to get divorced, a time when you weren't able to be gay, a time when you weren't able to express yourself. In that sense, it was scary. And it was also scary in terms of the awful fashions and clothes that we wore in that decade. It really, truly was an awful decade of clothes. There's nothing good about the 80s. We should just close the book on that. It was a truly awful decade for fashion, I think.
Ja, über die Mode will er nicht mehr reden, nee, aber musikalisch macht er das Kapitel 80er ja auch nochmal voll auf.
Ja, The Cure, Duran Duran, Motorhead, Joe Jackson, so von New Romantic bis Synthie-Pop ist alles dabei, aber halt auch eigene Lieder. Ich weiß noch aus dem Song, Can a Song Save Your Life, da hat Keira Knightley unter anderem das gesungen, was er dann komponiert hat. Hat er das hier auch wieder gemacht?
Er hat es nicht alleine gemacht, sondern mit Gary Clark zusammen. Mhm. Der ist selber Singer-Songwriter in den 80ern, hat er ein paar Alben rausgebracht und von ihm selbst kamen mehr oder weniger so ein paar Ideen, ein paar Lyrics und musikalische Versatzstücke. Er meint aber, gar nicht das Schreiben war das Schwierige, sondern das Produzieren. Denn Sing Street ist ja eine unerfahrene Band, die sich gerade erst findet. Und die Musiker, die die Songs eingespielt haben, das sind natürlich Profis und die mussten sich ziemlich verstellen.
That was funny because you were asking musicians to sort of channel their inner child and to play more naively. And actually all a musician does is spend his or her life trying to get better and lose that. And progress and progress and progress. And what you really realize is to play badly, you have to be able to play well, because otherwise it is really just a racket. And I didn't want this film just to really sound like it was awful. I wanted them to sound like they were a good band that had lots of potential as they started out. I didn't want them to seem like any ordinary school band that were a bit shit. Because I just didn't want to make a film with shit music in it.
Das ist Sing Street definitiv auch nicht geworden. Es ist vielmehr so ein Musikfilm, melancholisch und energiegeladen zugleich. Eine Ode an die 80er, die Jugend und die Liebe und für mich wirklich so ein Film mit Ohrwurmgarantie.
Also ein klassischer Fall für reingehen, sagt Anna Wollner.
Ein klassischer Fall für zweimal reingehen, würde ich sagen.
Zweimal reingehen. Und wenn Anna Wollner das sagt sie nicht über viele Filme.
Das stimmt.
Dann solltet ihr es zumindest mit einem ersten Mal versuchen. Ab Donnerstag könnt ihr das. Da ist Sing Street bei uns in den Kinos. Danke dir, Anna, für den Besuch heute Abend.
Gern geschehen.
Hier ist das, was neu ist in der Welt der Filme.
Die Radio Wissen.
Film News.
Aller guten Dinge sind 11. Offenbar, zumindest für Horrorlegende John Carpenter. Nachdem er die ersten beiden Horrorfilme der legendären Halloween-Reihe noch selbst produziert hatte, waren weitere 8 Teile unter der Verantwortung anderer entstanden. Nicht wenige davon maximal auf Trash-Niveau. Jetzt will der Altmeister aber selbst nochmal ran. Halloween 11 wird wieder unter seiner Führung entstehen. Der 68-Jährige sagt in einem Interview, wir haben das Original Halloween für sehr wenig Geld gemacht. Jetzt, 38 Jahre später, werde ich mithelfen, dass die 10. Fortsetzung die angsteinflößendste von allen wird. Wie genau die Story aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Auch nicht, ob es Carpenter gelingen wird, Jamie Lee Curtis noch ein weiteres Mal für einen Ableger der Reihe zu gewinnen. Eins ist aber klar, Michael Myers kommt zurück und er wird mit Sicherheit eine Maske und mindestens ein scharfes Messer dabei haben. Nolan dreht wieder. Vor einiger Zeit schon hatten wir euch von Christopher Nolans Absicht erzählt, den Film Dunkirk zu drehen. Ein Kriegsdrama über die nordfranzösische Stadt Dunkerque, auf Deutsch Dünkirchen. Dort waren im Zweiten Weltkrieg mehrere hunderttausend alliierte Soldaten eingeschlossen, während die deutschen Truppen näher rückten. Durch die Operation Dynamo gelang es schließlich, über 300.000 aus dem Land zu bringen. Genau das soll der Film mit all seinen Hintergründen zeigen. Im Netz findet ihr seit kurzem einige Fotos eines Fotografen, der am Filmset war. Die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren. Ins Kino kommen soll das Drama dann Ende Juli 2017. Und da Christopher Nolan ihn inszeniert, dürfen wir wohl mehr erwarten als Thomas Hollywood Kriegsheldenkino. Doch noch Austin Powers 4? Seit Jahren hält sich das Gerücht, Mike Myers würde es vielleicht noch ein viertes Mal machen, sich das Brusthaartoupee und die schiefen gelben Zähne anlegen, in samtene Anzüge steigen und noch einmal sagen, yeah baby yeah. Die Rolle als Austin Powers hat ihn gleichermaßen berühmt wie reich gemacht. Alle drei Teile waren extrem erfolgreich. Der letzte liegt allerdings schon 14 Jahre zurück. Ja, seit 2002 ist Stillstand in Sachen Superagent Powers. Bis jetzt. Denn Regisseur Jay Roach, der bereits 2 der 3 bisherigen Teile mit Myers gedreht hat, sagte jüngst in einem Interview bei US-Talker Larry King über Teil 4, Mike Myers und ich reden immer darüber, wenn wir uns sehen. Ich würde sagen, derzeit ist das Projekt in einer Art Schlummerzustand, aber wenn wir eines Tages die richtige Idee haben, dann werden wir es machen. Zitat Ende. Also, Daumen drücken und Brusthaare zwirbeln.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Also, Junge, der Strategiepartner ist ja noch okay, ja, aber die Key-Issues, die sind mega fuzzy. Wir wollten mit einem High-End-Transformational die Demarcon-Traction geben. Das war doch ganz klar gebrieft.
Ein High-End-Transformational?
Im Ernst jetzt, Schuppner, Spaß beiseite, komm. Gute Arbeit. Damit kann ich scoren.
Damit kannst du scoren?
Ja, wieso?
Gute Arbeit, damit kann ich scoren. Ich fasse das kurz zusammen unter dem Schlagwort Marketing-Fuzzi-Geschwafel. Das ist genau das, womit dieser Film Outside the Box beginnt. Frederik Schoppner, gespielt von Volker Bruch, ist der in seiner Firma, der überhaupt nie rafft, worum es geht, wenn seine Marketing-Fuzzi-Kollegen mit solchen Begriffen um sich schmeißen, die sie auf irgendwelchen Seminaren gelernt haben. Und jetzt gerade sind sie auf dem Weg zu einer ganz besonderen Form von Seminar. Ein Outdoor-Firmen-Event, so zur Gruppenoptimierung, wie man das kennt. Ne? So Menschen, die normalerweise den ganzen Tag mit ihren Ärschen auf Bürositzeln sitzen, werden irgendwo in die Wildnis gekarrt und sollen dann da ein Floß bauen, um über irgendeinen See überzusetzen, damit das Teamwork einfach verbessert wird. So. Genau das gleiche passiert hier auch und tatsächlich selbst die klassische Szenerie mit dem Floß darf nicht fehlen. Gerade als er, Frederik und seine 3 Kollegen dort angekommen sind bei diesem Outdoor-Event, müssen sie genau das machen, ein Floß bauen, über einen See setzen und der Instructor, wie das in diesen Kreisen gerne genannt wird, stellt sie vor das naheliegendste Problem von allen.
Ihr seid zu schwer und droht zu sinken.
Einer muss von Bord. Und ihr macht jetzt untereinander aus, wer das ist.
Also machen wir es schnell. Ich habe Hunger. Expert Consultant, Teamleader, Senior Consultant,
Folienhäschen.
Oh. Nicht schlecht. Also, ich habe noch nie jemanden so schnell versagen sehen. Respekt.
Ihr dürft an dieser Stelle gerne raten, wenn ihr möchtet, wer das Folienhäschen ist. Natürlich unser Frederik, der immer der ist in der Gruppe, der von keinem ernst genommen wird, der immer der ist, der maximal an den Kopierer darf und dafür die anderen irgendwelche Features oder Papers oder was auch immer kopieren darf. Dem es aber so langsam reicht in dieser Situation da draußen im Wald, wo alles inszeniert zu sein scheint, nur darauf abgezielt, dass er am Ende wieder als Loser dasteht. Selbst diese komische Überfallsituation, die hergestellt wird, nimmt tatsächlich niemand so richtig ernst.
It's cool, okay? Stay calm.
Was wollt ihr?
What do you... Oh! Oh,
was war das denn?
Geiselname. Bitte.
Of course.
4 Stunden Zeit, sonst berater tot. Call police, berater tot. Nix mehr Spiel. Wir machen jetzt ernst.
Was in aller Welt ist das?
Gib mir ernst. Was? Das ist die Big Stein Experience.
Ihr fragt euch an dieser Stelle zu Recht, Sekunde mal, während die 4 da mitten im Wald überfallen werden, wer redet denn da im Hintergrund? Das ist das eigentlich genial Perverse an diesem Film, denn was die 4 nicht wissen, bei ihrer Outdoor-Experience mit diesem gefakten Überfall. Was sie nicht wissen ist, dass sie die ganze Zeit Big Brother-mäßig von Kameras überwacht werden, die überall im Film versteckt sind, und dass sie bei allem, was sie tun, bei jeder Entscheidung, die sie fällen, überwacht werden von ihrem Chef und von der PR-Managerin Vanessa Kramer, gespielt von Lavinia Wilson. Die ganze Nummer ist aufgebaut als großes Medienevent. Die Firmenleitung guckt sich an, wie die vier sich da im Wald schlagen, und selbst die Presse ist eingeladen, die in so einem ganz geil aufgebauten Backstage-Room sich die ganze Zeit aufhält, wo es massenhaft Kaffee-Nachschub gibt im Minutentakt, um die Presse klischeemäßig bei Laune zu halten. Alle gucken sich also an, wie diese vier Trottel sich da im Wald schlagen. Allem voran natürlich Frederik, der nun mal der dazu auserkoren ist, die ganze Sache nur als Loser wieder zu verlassen. Und keiner kriegt so richtig mit, dass diese Überfallsituation überhaupt nicht mehr gespielt ist, sondern dass diese Statisten, die dafür engagiert worden sind, sich gedacht haben, das ist doch die Gelegenheit, hier richtig Kohle abzusahnen. Und aus dieser gefakten Überfallsituation wird ein echter Überfall, der nicht nur von den Firmenbossen mit angeguckt wird über die Kameras, sondern auch von der gesamten versammelten Presse. Und die große Frage ist natürlich, wie vertuschen wir das Ding jetzt so, dass keiner mitkriegt, was hier wirklich passiert. Dieses Hin und Her zwischen, was passiert jetzt gerade als abgesprochene Vorlage, also was ist eine Falle, in die diese vier reingelockt werden, um zu gucken, wie sie sich in Stresssituationen bewähren, und was ist tatsächlich jetzt echt. Das gelingt sehr gut in diesem Film, hat großen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Auch die Klischees, mit denen der Film spielt, sowohl auf der einen Seite mit diesem Marketing-Fuzzi-Geschwafel-Klischee, das also alles nur oberflächlich irgendeiner Business-Optimierung dient, und auf der anderen Seite diese Beobachterperspektive, die auch ganz Klischee ist. Big Brother, hatte ich gesagt, ihr könnt es euch teilweise sogar ein bisschen vorstellen wie in Die Tribute von Panem, ne, wo ja auch diese Kämpfe dann im Wald übertragen werden und sich das alle Menschen angucken, nur mit dem Unterschied, dass diese vier nicht wissen, dass sie beobachtet werden. Spannender Film und toll auf diesen Klischees auch geritten worden bis zum Schluss. Einige schöne Twists auch drin, die man so nicht kommen sieht. Schöner deutscher Film, Volker Bruch, toll in dieser Rolle als Arsch der Gruppe, der sich da langsam versucht rauszukämpfen, in dem Moment, wo er merkt, das ist hier ernst und er eine wirkliche Chance im Leben mal wittert. Und auch großartig gespielt von Lavinia Wilson, die so ein bisschen die Initiatorin dieses ganzen Outdoor-Survival-Camps ist und die natürlich tierisch ins Schwimmen kommt, in dem Moment, als sie merkt, sie hat hier gar nichts mehr im Griff. Die ist gleich unser Gast, freue ich mich total drauf. Jeden Augenblick rechne ich damit, dass die Tür aufgeht und Lavinia Wilson reinkommt. Verabredet sind wir auf jeden Fall für heute Abend, um über diesen Film zu sprechen, Outside the Box, ab Donnerstag in den Kinos, und auch vielleicht mal ein bisschen drüber zu reden, wo es denn Parallelen gibt zwischen dieser Marketing-Fuzzi-Welt, wo vieles aufgesetzt und einfach nicht echt und vorgespielt ist, und der Schauspielerei, wo man ja zumindest den Verdacht haben könnte, dass es da ganz ähnlich ist. Also Lavinia Wilson gleich bei uns in eine Stunde Film, und Outside the Box ist ab Donnerstag für euch in den Kinos. Der versprochene Gast heute Abend in der Sendung ist tatsächlich gekommen. Lavinia Wilson, schönen guten Abend, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Outside the Box, dieser sehr ironisch und sarkastisch witzige Film über das Streben nach Perfektion, über diesen absoluten Leistungswillen in einer Leistungsgesellschaft. Mhm. Als du das Drehbuch bekommen hast, wie viel von dem, was im Film natürlich total überzeichnet ist, kam dir trotzdem sehr bekannt vor?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann auch erstaunt, als der Regisseur Philipp Koch beim ersten Gespräch mir sagte, dass das so weit entfernt von der Realität gar nicht sei, diese Assessment Center. Also damit hatte ich jetzt vorher noch keine Berührungspunkte, aber trotzdem die Idee, die dahinter steckt, also dieser Wahn der Selbstoptimierung bis in die intimsten Bereiche alles den Gesetzen des Marktes gehorchen zu lassen und alles zu bepreisen ja auch. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall in unseren westlichen Gesellschaften ziemlich weit verbreitet. Und ich persönlich bin jetzt nicht in dieser Managerwelt natürlich, aber als Schauspieler befinde ich mich schon in einer dauernden Bewerbungssituation. Ich muss ja immer mir überlegen, okay, was ist der nächste Film, den ich machen kann? Ich muss immer wieder auf Castings, ich kriege immer wieder Absagen. Insofern kann ich den Druck ganz gut nachvollziehen, so dass man bis zum Äußersten geht, wie die Figur Vanessa, die ich da spiele, weiß ich jetzt nicht, aber das ist dann die filmische Überhöhung.
bei der es ja aber auch ganz interessant ist, dass sie ja zumindest anfangs nur glaubt, bis zu einem gewissen Punkt zum Äußersten zu gehen, bis dann alles quasi aus der Hand gerät. Es gibt ja, finde ich ganz schön, so einige Momente im Film, in denen man denkt, na, kippt es jetzt oder und kippt es dann auch wieder zurück?
Weil ja, ja, ja.
Es ist ja die Faszination dieses Films, ist ja, dass du als Zuschauer irgendwann zumindest zwischenzeitlich wirklich nicht mehr weißt, was ist denn davon jetzt noch geplant und was ist denn wirklich ernst?
Ja, absolut. Und es geht der Vanessa genauso selber. Und es ist gut, wenn das bei dir als Zuschauer auch so ankommt, weil das natürlich auch die Spannung ausmacht.
Ja.
Und das sind ja, das sind auch, deswegen stehe ich auch hinter dem Film und mag den auch sehr gerne. Dass das so, dass da Überraschungen passieren, die aber trotzdem Spaß machen. Man denkt nicht, hey, was ist denn das jetzt auf einmal, sondern die sind in der Dramaturgie gut angelegt.
Natürlich ist das eine naheliegende Frage, das auf die Schauspielerei zu übertragen. Ich meine, ihr müsst euch dann teilweise auch präsentieren als etwas, was ihr nicht seid.
Naja, da gibt es in der in Amerika oder in der angelsächsischen Tradition gibt es eine viel größere Beschäftigung mit dem Wesen, was ist der Schauspieler an sich irgendwie. Das gibt es hier gar nicht so extrem. Ich glaube schon, es gibt ja sozusagen so im Gespräch mit Leuten, die mit Schauspielerei oder mit Filme machen, im weitesten Sinne nicht wirklich zu tun haben, hört man ja immer wieder, oh Gott, bei dem muss man ja vorsichtig sein, du bist bestimmt eine total gute Lügnerin. Das ist Quatsch, weil ich glaube, oder zumindest die Art und Weise, wie ich Schauspiel begreife, ist, dass ich das, was ich da spiele, das darf in dem Moment keine Lüge sein, sondern ich muss das ernst nehmen. Und auch nur dann erweckt man eine Figur wirklich zum Leben und sie ist mehr als so ein oberflächliches Abziehbild. Was für bestimmte Metiers oder bestimmte Genres auch okay sein mag, aber so wie mir mein Beruf Spaß macht, ist es so, dass auch wie eine PR-Beraterin, ich habe ja mit PR-Beratern natürlich dann auch dann zu tun in meinem Beruf.
Klar.
Es gehört ja auch zusammen. Und ich habe immer festgestellt, dass die am spannendsten sind, die an das Produkt, das sie da verkaufen, trotz allen Zynismus, den die vielleicht manchmal mit sich rumtragen, ganz fest glauben. Und die Vanessa findet das eine richtig geile Idee.
Ja.
So, also und ich glaube auch so, nur so bekommt es dann eine Komik und nur so hat eine Figur dann auch eine Not, wo du als Zuschauer mitgehst und denkst, egal was für ein Schwachsinn die da gerade fabriziert, dass man da emotional irgendwie mitgeht und denkt, oh Gott, hoffentlich passiert der nicht das und dass man mitfiebert, wenn die das wirklich gut findet, was sie da macht. Und das ist, glaube ich, was anderes als eine Lüge.
Ja.
So, das ist eine sich selbst überzeugende eine Illusion, die man schafft, auch sich selbst gegenüber.
Wir hatten Moritz Bleibtreu vor ein paar Wochen zu Gast und der hat sich da ganz vehement gegen gewehrt und gesagt, das ist totaler Bullshit.
Was?
Er ist fest davon überzeugt, dass Schauspieler die schlechtesten Lügner überhaupt sind.
Ja, da stimme ich ihm völlig zu. Ich muss auch zugeben, dass ich privat auch kein besonders guter Lügner bin. Also ich scheitere da irgendwie immer schon in einem ganz frühen Stadium und so. Ja. Das Schlimmste ist ja auch, Notlügen sind ja, oder überhaupt Lügen sind das Schlimmste. Ich habe immer früher nicht verstanden, warum Lügen auffliegen, aber die fliegen ja meistens auf, habe ich dann irgendwann kapiert, weil man sie nicht erlebt hat.
Ja.
So, weil du sie nicht wirklich erlebt hast, ist eine Konstruktion im Kopf.
Ja.
Und auch wenn man nur irgendjemand kurz anlügt, was man ja hin und macht ja jeder irgendwie hin und wieder so, nee, ich habe keine Zeit, weil ich muss das und das machen. Nee, ich habe am Wochenende ein Casting, ich kann nicht Kaffee trinken, wenn man halt keinen Bock hat oder so. Und dann eine Woche später, ja und, wie war das Casting? Hä, welches Casting?
Ja, ja, genau.
So was passiert, weil man hat es halt nicht erlebt. Ja.
Weil der beste Freund der Lüge halt einfach auch der Widerspruch ist. So,
ja, man, wahrscheinlich.
Ne, verstrickt sich dann sehr schnell in Widersprüchen und kann es einfach nicht aufrechterhalten. Was du eben gesagt hast zum Thema Zynismus, ist es eine Charaktereigenschaft, die heute einfach etabliert ist? Weil es ist ja grundsätzlich, ist es ja keine Eigenschaft, auf die man jetzt besonders stolz sein könnte. Aber es begegnet einem ja irgendwie überall. Bin mir sicher, auch bei euch im Job wirst du mit Zynismus viel konfrontiert sein.
Ja, dauernd so. Auch ganz viel, ja, schlechte Drehbücher, aber die Leute wollen es halt sehen und so. Natürlich, ich glaube, das ist eine ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen Zynismus und Ironie. Ich finde, Ironie ist unglaublich wichtig, um irgendwie grinsend durchs Leben zu gehen.
Ja.
So. Sobald es aber umschlägt in Zynismus, wobei ich bis heute noch nie ganz den Unterschied zwischen Zynismus und Sarkasmus verstanden habe. Vielleicht
ich würde sagen, Zynismus hat eine schärfere Form von Bitterkeit.
Ja, wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist Zynismus ist eine, ich glaube, es ist eine recht einfache Haltung, sich nicht involvieren zu müssen und nicht auf eine so, das ist so eine Schutzhaltung. Die Welt ist so kompliziert. Also wenn man mit der Komplexität der Welt irgendwie nicht klarkommt, erstens. Und zweitens, wenn man sich nicht involvieren möchte. Weil was zu verlieren zu haben, das kostet ja auch ganz viel. Und wenn man sich davor schützen will, dann wird man halt zum Zyniker. Ich finde Zyniker jetzt nicht die unterhaltsamsten Zeitgenossen.
Outside the Box heißt der Film, in dem ihr Lavinia Wilson ab Donnerstag im Kino sehen könnt. Eben schon ein bisschen über den Film gesprochen, Lavinia. Ein großer Aspekt des Films ist dieses Dinge geraten außer Kontrolle.
Ja.
So, man hat einen ganz genauen Plan, weiß ganz genau, wie etwas ablaufen soll. Auch dieses sehr merkwürdige Assessment Center da mitten im Wald für die vier Kollegen, das du im Film organisiert hast, bis dann der Punkt kommt, wo keiner mehr irgendwas im Griff hat. Mhm. Ist das etwas auch aus deinem Job sehr Bekanntes? Passiert das hin und wieder? Weil man ja bei euch auch immer denkt, es gibt ein Drehbuch, es gibt einen Regisseur, es ist alles bei euch bei der Arbeit, muss doch alles ganz durchgeplant sein. Oder passiert auch manchmal sowas? Nee.
Also ich glaube, ich weiß es nicht, wie das in anderen Berufsfeldern ist, aber gerade beim Film, wo ja Kreativität prallt auf eine ganz knallharte wirtschaftliche Kalkulation, passiert sowas ganz oft. Und ich habe immer das Gefühl, dass ein Film erst dann wirklich passiert ist, wenn er abgedreht ist. Und auch wenn er abgedreht ist und nicht gut geworden ist oder jemandem nicht gefällt, kann es immer noch passieren, dass der Verleih abspringt und er in der Schublade verschwindet und so. Und dann geht vielleicht die Firma pleite und man kriegt sein Geld nicht überwiesen. Also es können tausend Sachen passieren. Ist auch schon alles passiert. Ja, das, was außer Kontrolle gerät, ja, ich glaube, das gehört aber auch zum Leben dazu. Mhm. Und ich glaube, dass es sich um einiges entspannter lebt und ich versuche mir das auch immer wieder zu sagen, so schwer es auch sein mag. Klar ist Planen schön, aber nicht immer möglich. Mhm. Wenn man das akzeptiert, dann lebt sich's manchmal ein bisschen leichter.
Mit Sicherheit. Mit deiner mittlerweile echt schon langen Schauspielerfahrung, die du hast. Ersten Film, glaube ich, gedreht mit 10 oder 11.
Mit 11,
was, ja. Ganz jung noch.
Ja.
Wenn du dann mal merkst bei einem Dreh, da läuft jetzt gerade echt was aus dem Ruder, ist das dann die Erfahrung, die dir hilft, damit umzugehen? Oder kannst du als Schauspielerin in dem Fall überhaupt irgendwas machen? Oder gibt man sich dann doch aus der Hand?
Nee, das Lustige ist beim Film, also ich meine, es gibt ja dieses wunderbare Beispiel, das sich jedem, der sich fürs Filmemachen ein bisschen interessiert, ans Herz legen kann, ist dieser Dokumentarfilm von dem völlig aus dem Ruder gelaufenen, wiederholten Versuch von Terry Gilliam, Don Quixote zu verfilmen, Lost in La Mancha. Also da geht wirklich alles schief, was schief gehen kann. Hier in unserer kleinen deutschen Filmwelt ist es lustigerweise so, dass wenn die Drehmaschine erstmal rollt, dann rollt sie. Also, dass dann ein Film wirklich in der Hälfte während des Drehs abgebrochen wird, findet selten statt. Eher im Vorfeld, weil die Finanzierung nicht funktioniert. Oder danach im Schnitt gibt es riesen Chaos und es muss dann nochmal nachgedreht werden und so. Und wenn man in dieser rollenden Maschine, die ja auch, es muss ja auch immer so schnell reagiert werden, weil die Fristen so kurz sind und Zeit so wahnsinnig teuer ist, sobald ein Film gedreht wird. Also ein Drehtag ist ja auch deswegen so lang, der ist ja, hat ja zwischen 8 und 16 oder 14 Stunden, weil da wirklich Zeit Geld ist. Und es ist wahnsinnig schwer, das aufzuhalten. Und als Schauspieler tut man eigentlich gut daran, wenn man merkt, hier geht irgendwas schief, sich mit dummen Kommentaren zurückzuhalten. Meistens, der das zusammenhalten muss, ist der Produktionsleiter, in dessen Haut ich dann nicht stecken möchte. Und so gut wie möglich seinen eigenen Job zu machen.
In dessen Haut er auch manchmal selbst nicht stecken möchte, ja, wenn man so mit Produktionsleitern spricht.
Das stimmt. Auf der kreativen Ebene, also was das Organisatorische, das aus dem Ruder laufen kann, oder wenn einfach dann, wenn man feststeckt im Schnee auf dem Berg oder so. Ich hatte das vor, ich glaube, 1,5 Jahren. Plötzlich saßen wir auf dem Obersalzberg fest. In diesem, an dem Ort, wo irgendwie der Berghof vom Hitler früher war, und waren eingeschneit und saßen in diesem völlig makabren Luxushotel fest. Wahnsinn. Und kamen nicht mehr weg. So. Und das ist eine Erfahrung, die versucht man irgendwie mitzunehmen und irgendwas Positives umzumünzen, aber sehr schräg. Ja, und auf der kreativen Ebene glaube ich schon, dass es einen Punkt gibt, wo man sich entscheiden muss, ob man jetzt für eine Figur kämpft oder sich in einen Konflikt begibt. Mache ich mit fortschreitendem Alter immer mehr, ehrlich gesagt. Also, dass ich auch dann irgendwann bockig werde und sage, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Finde ich, ist eine falsche Richtung. Im Endeffekt muss man schon sagen, als Schauspieler ziehst du meistens den Kürzeren.
Mhm.
So. Also diese Idee, was wir oft haben von Hollywood-Stars, die den ganzen Film bestimmen und so, das gibt es hier eher wenig. Und auch wenn du dich dann durchsetzt am Set, sitzt der Regisseur im Schneideraum und wenn der das Scheiße findet, was du machst, dann wirst du halt rausgeschnitten. Von daher muss man da auch, glaube ich, wieder einen Schritt zurücktreten. Und ich nehme meinen Beruf total ernst, aber mich als Schauspieler jetzt ernst zu nehmen, da braucht man eine gewisse Distanz zu sich selber, weil sonst wird das sehr schnell eitel.
Da schließt sich der Kreis mit Outside the Box, denn absolut, genau darum geht's in dem Film. Könnt ihr euch ab Donnerstag im Kino anschauen mit Lavinia Wilson, Volker Bruch und vielen anderen ganz wunderbaren Kollegen, die da mitgespielt haben. Reingehen in den Film, klare Empfehlung. Lavinia, dir vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
In eine Stunde Film, gerne bald wieder.
Jo, tschüss.
Mein Name ist Lee Gates und die Show heißt Money Monster. Heute ist Freitag. Und der Dow ist heute Morgen eingebrochen um erschütternde 7 Punkte.
Was Achtung, bedeutet Schrei das für den Markt als Ganzes?
Sollten Sie...
Jubel 3 bereit?
Sollten Sie... Die Antwort? Wen kümmert schon der Dow Jones? Das sind gerade mal 30 Firmen.
Lee Gates kennen wir besser als George Clooney. Der spielt nämlich diesen ziemlich schmierigen Moderator einer Aktienshow im US-Fernsehen im neuen Film Money Monster. Man könnte fast sagen, er ist dieses Money Monster, denn seine Aufgabe besteht darin, dem gierigen, aktiengeilen Publikum Woche für Woche das anzupreisen, was sich mutmaßlich am besten verkauft. Das tut er auch wieder und wieder und das läuft wunderbar. Für die Aktionäre läuft es wunderbar, für die aktiendotierten Firmen läuft es wunderbar, für ihn als Moderator läuft es wunderbar, alle werden stinkreich. Bis zu einem Tag, an dem die ganze Nummer in die Hose geht und ein Zuschauer seiner Sendung plötzlich in der Kulisse steht.
Keine Bewegung.
Ist er von der Gewerkschaft?
Scheiße. Wir unterbrechen. Schaltet die Kameras wieder ein. Schaltet die Kameras wieder ein.
Oh Gott.
Ihr da drin, schaltet die Kameras wieder ein. Na los.
Das geht nicht. Wenn sie erstmal aus sind, sind sie aus.
Sie lügen. Ihr schaltet sofort die Kameras wieder ein. Ich schieße mir den Kopf.
Schaltet die Kameras ein, Patty. Schaltet sie ein.
Patty?
Patty!
Ein junger Aktionär hat es geschafft, sich in die Sendung reinzuschmuggeln mit einer Waffe in der Hand und einem Sprengstoffgürtel und er droht, alles in die Luft zu jagen, wenn dieser arrogante Lee Gates ihm nicht hilft, aufzuschlüsseln, warum er pleite ist. Denn genau dieser junge Zuschauer hat auf einen Tipp von Lee Gates gehört in der Sendung und hat daraufhin sein gesamtes Erspartes, $60,000, investiert und alles verloren. Der Witz ist, dass dieser Typ nicht sein Geld zurückhaben will. Er will aufklären, warum dieses angeblich sichere Aktienpaket so abgeschmiert ist und relativ schnell stellt sich heraus, es hatten irgendwelche Leute ihre Finger dabei im Spiel. Julia Roberts spielt die Produzentin der Sendung, George Clooney, hatte ich gesagt, den Moderator Lee Gates, Regie geführt hat Jodie Foster. Das Triumvirat war ja auch in Cannes zu Besuch, auch da habe ich schon gesagt, der Film lohnt sich in der Tat. Ich wiederhole das gerne an dieser Stelle, denn am Donnerstag startet er bei uns in den Kinos, Money Monster heißt er, und wenn ihr Bock habt auf einen Film, der dieses ganze völlig undurchschaubare Finanzsystem, in dem wir alle heute mittlerweile leben, der das mal so richtig von links auf rechts und wieder zurück auf links krempelt, dann seid ihr in diesem Film genau richtig. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Einige gute Twists auch in diesem Film drin. Immer dann, wenn man denkt, ah, okay, da läuft der Hase lang, läuft er nämlich genau ganz woanders lang. Das ist mein Schlusstipp für die Sendung heute, eine Stunde Film am Dienstagabend. Ich bedanke mich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder mit zwei wunderbaren Gästen. Regisseur Akis und Hauptdarstellerin Caroline Gensko kommen vorbei zum Film Der Nachtmahr, das dann Thema am nächsten Dienstag. Für heute bin ich raus. Tom Westerholt ist mein Name. Ich bedanke mich bei euch, wünsche eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Tschüss und auf Wiedersehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.